Willkommen bei den Two Grey Knights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Hallo zu einer neuen Folge hier bei den Two Grey Knights. Wir freuen uns, dass wir auch heute wieder den Weg in eure Podcatcher gefunden haben. Eine neue Folge und somit ein neues Kapitel der Horus Heresy erwartet euch. Natürlich nicht mit einem Monolog von mir, sondern auch der Thomas ist heute wieder mit dabei. Hallo Thomas.
Hallo Kai.
Wie geht's dir nach überstandener Krankheit?
Ja, zum zweiten Mal fast überstanden. Also besser auf jeden Fall, so richtig fit bin ich noch nicht, aber es steht ja ein langes Wochenende an und das ist ja projektfreundlich nutzbar, um gesund zu werden und dann am Montag wieder fit arbeiten zu können.
Genau, wir sind heute einen Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit mit Brückentag, ein verlängertes Wochenende. Okay, dann kommen wir noch zum Thema Hausmeisterei. Denn wir werden mal wieder den Aufnahmemodus wechseln. Ich habe am letzten Wochenende mal so grob im Kopf überschlagen, dass wir bei 66 Büchern mit durchschnittlich, sagen wir mal, 20 Kapiteln durch 52 Wochen ungefähr 24 Jahre beschäftigt werden. Ist denn doch vielleicht ein bisschen lang. Und somit sind Thomas und ich übereingekommen, dass wir ab nächster Folge dann 2 Kapitel pro Folge machen werden, aber trotzdem ungefähr gleichbleibender Folgenlänge. Zumindest ist das mal das Ziel. Mal gucken, ob wir das hinkriegen.
Ja, also testen sollten wir es auf jeden Fall. Ich glaube, inzwischen ist es ja sowieso schon flüssiger als vorher und dann sind wir vielleicht nicht wirklich 80, bis wir durch sind.
Genau. Wir hatten uns überlegt, wenn wir noch andere Projekte vielleicht noch machen wollen, vielleicht auch mal irgendwie Buchreihe aus 40k und da müssten wir 24 Jahre drauf warten. Also rein statistisch könnte es sein, dass einer von uns dann schon nicht mehr da ist. Also versuchen wir mal, die Zeit mal zu verkürzen.
Genau, wir hoffen es mal nicht, aber Es soll ja kein Ewigkeitsprojekt werden.
Genau, es soll ja auch irgendwie ein absehbares Ziel haben und 12 Jahre, das ist, glaube ich, machbar. Dann kommen wir doch zur Folge. Letzte Woche hatten wir ein Ende mit Twist und diese Woche haben wir eher einen Twist ohne Ende. Schauen wir mal, was das Kapitel so bringt. Es beginnt ja mal wieder nicht da, wo es letzte Mal aufgehört hat.
Genau. Eigentlich war es ja sehr spannend am Ende des letzten Kapitels und man war versucht weiterzulesen. Das hätte aber den Drive wieder ein bisschen rausgenommen. Ja. Weil, wie du sagst, es startet ganz anders als erwartet mal wieder.
Genau, das startet nämlich 2 Tage vor der Schlacht. Und zwar an der Stelle mit der Mazadi Oliton, die wir schon vermisst haben.
Also Sadie sitzt mal wieder bei Loken, der sie wohl inzwischen mehr oder weniger auserkoren hat, seine Geschichten, wie soll man das sagen, zu notieren oder für die Ewigkeit aufzubewahren. Weil sie ist ja so eine Geschichtsschreiberin und er hat ihr inzwischen sehr viel erzählt, so dass sie ungefähr 6 Stunden Anekdoten, Taktik, Berichte und ja, genug Material für einen langen, flüssigen, nüchternen Bericht hat.
Aber wessen Antrieb ist das denn? Hast du das irgendwie rauslesen können? Ist das ihr Antrieb, dass sie das machen will oder sagt Loken, dass er das machen will?
Ich glaube inzwischen beides. Sie ist ja am Anfang auf ihn zugegangen und hat versucht, ihn überhaupt dazu zu bewegen. Aber dass es jetzt so viel ist, ich glaube, also irgendwie ein bisschen Spaß dran haben muss er schon. Außerdem wird ja immer beschrieben, dass er da sitzt und während sie das machen, seine Rüstung poliert. Also vielleicht hat es ja auch was Meditatives inzwischen für ihn.
Es wird ja auch noch irgendwie beschrieben, dass er mit irgendeinem Lab-Pulver da sitzt und seine Rüstung damit quasi poliert und glättet, genau, und schön macht. Aber sie fragt ihn ja auch Dinge, weil sie will ja eigentlich von dem Gespräch ein bisschen was anderes. Ich meine, er berichtet ja nur von den Schlachten und wer wann wen umgelegt hat und wer das Schwert in welcher Hand hielt. Und sie will aber eher so persönliche Sachen aus ihm rauskitzeln.
Ja.
Was er irgendwie gar nicht versteht.
Nee, das versteht er nicht. Und sie leitet das auch so ein bisschen ungeschickt ein, finde ich, indem sie ihn fragt, ob er denn wirklich nie Angst hat. Und das Ja, geht ein bisschen nach hinten los, finde ich. Weil die Antwort ist nicht das, was sie erwartet hat.
Ja, sie erwartet sich, glaube ich, eher, also das, also sie erwartet sich, glaube ich, eine Nahbarkeit, die irgendwie halt nicht da ist. Er sagt ja recht lapidar, dass Astartes keine Furcht haben, weil die das genetisch gar nicht können. Was ihr so ein bisschen den Drive rausnimmt, weil sie halt dann auch überlegt, haben die dann überhaupt keine Ehrfurcht vor irgendwas? Also von Furcht auf Ehrfurcht. Ich fand den Sprung ein bisschen.
Ja.
Also ich fand diesen Sprung von einem Begriff auf den anderen für mich ein großer Sprung, zumindest mal im Deutschen, weil Furcht und Ehrfurcht im Deutschen gar nicht so viel miteinander zu tun haben.
Nee, deshalb macht sie ja noch einen Umweg über einen Begriff, den ich passender finde, weil sie schließt irgendwie draus, wenn sie keine Furcht haben, dann haben sie auch nicht wirklich Mut.
Also man sagt ja immer, Mut ist nicht die Abwesenheit von Furcht. Und sie schließt dann quasi im Umkehrschluss daraus, dass halt kein Mut existieren kann, wenn man halt keine Furcht hat.
Und das fand ich nachvollziehbarer als das Thema Ehrfurcht. Auf das kommt sie ja irgendwie nur, weil sie dann halt nicht weiß, mit was kann sie ihn denn kitzeln, dass er mal was Persönliches von sich gibt. Wenn es Furcht und Mut nicht sein kann, dann, naja, dann ist es halt die Ehrfurcht vielleicht. Also irgendwas, was er überwältigend fand, sofern er sowas empfinden kann.
Genau. Und die erste Story, mit der er dann um die Ecke kommt, zeigt mir, dass er das nicht verstanden hat, was ich von ihm will.
Wenn, ja, das...
Er sagt ja, aber schon mal was Bizarres gesehen hat und gemeint, ja, große Hüte.
Bei einer, Moment, ich habe auch geschrieben, 8 Wochen langen Dauer eines Umzugs und einer Feier auf Sarosel.
Genau, also ein Karneval. Also war irgendwie ein großer Karneval mit Tänzern, wahrscheinlich so ähnlich wie Karneval in Rio, wo es halt große Hüte gab, die auf ihren Köpfen balanciert haben, mit irgendwelchen Kulissen, könnte man fast schon sagen, also irgendwelchen Aufbauten, die halt irre schwer sein mussten. Und da hat er und auch der Horus herzlich gelacht.
Das hat mich so ein bisschen an China erinnert, mit ihrem Drachenfest, weil da stecken ja auch so ein Papierdrachen drin. So habe ich mir das vorgestellt, weil es ist ja beschrieben, dass es auch hier so aus Gräsern, Schilf und Papier gebaut ist.
Ja, das ist vielleicht so eine Mischung. Also ich habe mir Karneval in Rio vorgestellt tatsächlich.
Ja, okay.
Aber das ist vielleicht eine Mischung aus beidem auch. Ne? So ja. Chinesischer Karneval in Rio. Und dann erzählt er ja noch eine Geschichte.
Ja, also irgendwie ist er Geschichtenerzähler am Fließband plötzlich. Er erzählt was 80 Jahre her ist.
Ja, die Kilek, die Kampfmethoden der Kilek.
Die so ein bisschen reptilienhaft sind, laut seiner Beschreibung. Also auf jeden Fall Xenos, also Außerirdische.
Xenos, deren Kampfregeln die Astartes aber irgendwie nicht verstanden haben. Und sagen wir so, um das abzukürzen, haben sie daraufhin die Kilek vernichtet.
Genau.
Also einfach ausgelöscht. Ja.
Also im Grunde genommen, das, was die Kilek machten oder wie sie gehandelt haben, fand ich gar nicht so verkehrt, weil die verabscheuten wohl Krieg und haben dann so Plattformen gebaut und haben gesagt, unter dem Dach dieser Plattform darf man kämpfen, ansonsten nicht.
Okay, stand das da?
Ja, das stand da tatsächlich.
Das habe ich überlesen.
Schlachthäuser haben sie die genannt, so alle 100 Kilometer haben sie eins davon gefunden. Und die haben sich halt geweigert, gegen die Astartes zu kämpfen, weil die Astartes halt einfach so angegriffen haben und nicht in diesem Schlachthaus. Und ja, dann erzählt er, es hätte halt eine gewisse Ehre gehabt, dann in so einem Schlachthaus anzutreten. Aber da selbst, wie haben sie geschrieben, die kleinsten ihrer Krieger 3 bis 4 Beutergeschosse ausgehalten haben, war das schon ziemlich anstrengend. Und Marlon Hurst hat dann gedacht, dann bringen wir es halt so.
Die alte Pragmatiker, ne?
Genau, genau. Wobei Loken jetzt schon der Meinung war, es hätte ja eine gewisse Ehre gehabt, das zu machen. Es war halt nur nicht, wie du sagtest, effizient.
Genau. Und dann fragt die Messer die ja noch, ob das irgendwie dokumentiert wurde. Ja, es wird bestimmt dokumentiert, aber einer der Kadaver ist konserviert auf dem Schiff im Museum.
Also sie könnt gucken gehen, wie die ausgesehen haben, weil sie wurden ja ausgelöscht.
Gibt's halt nicht mehr.
Und weil man dann schon wieder beim Thema so richtig emotional war, das dann auch nicht
so, ne? Nö, so ähnlich wie dann die folgende Geschichte. Also er kommt irgendwie von großen Hüten über diese Xenos dann zu einer anderen Geschichte, wo sie gegen Inspektoren kämpfen, also von Menschen erschaffene Maschinen, die aber, also die Menschen, die sie erbaut haben, sind aber ausgestorben. Und die Astartes sind so menschenunähnlich, dass diese Maschinen die Astartes nicht als Menschen erkannt haben und dann haben sie die halt auch umgelegt.
Irgendwo in dem Kapitel steht drin, dass Maschinen, die nicht menschliche Nachteile haben, weder von dem Imperium noch von dem Mechanikum irgendwie anerkannt werden und damit vernichtet werden müssen anscheinend. Und das haben sie dann auch gemacht, nachdem sie festgestellt haben, dass die sinnloserweise einen kaputten Planeten immer wieder aufbauen wollten, was wohl ursprünglich auch ihre Aufgabe war. Ah. Und das hat ihn tatsächlich ein bisschen betrübt. Weil das haben sie im Nachhinein auch erst rausgefunden.
Aber auf dem Planeten haben sie doch auch diese Karte gefunden, oder?
Nee, das war tatsächlich nochmal eine neue Geschichte.
Das war nochmal eine
die
neue
aber, Geschichte. Die ist nämlich nur 10 Jahre her. Das war eine tote Welt, wo sie so Wabenkerne gefunden haben, unter der Erde. Und auf ungefähr 10 Kilometer Tiefe in so einem riesigen Tunnel haben sie eine Karte gefunden mit 20 Meter Durchmesser von Terra.
Und das hat aber auch nur der Imperator erkannt, weil der halt schon ein bisschen länger lebt. Weil diese ganzen Küstenlinien und so, die sind auf dieser Karte wohl noch so, wie wir es heute kennen. Mhm. Und da ist halt auch jetzt nochmal beschrieben, dass Terra jetzt wohl mittlerweile nach Kriegen und nach der Erstellung von Makropolen, also Großstädten wie in Judge Dredd wahrscheinlich, so Megacities, dann jetzt heute so nicht mehr aussieht und sie deshalb Terra auf der Karte auch so nicht erkannt haben.
In einem lange vergangenen Zeitalter, haben sie geschrieben.
Und dann gibt's einen Cut.
Ja.
Und wir sind am Ende vom letzten Kapitel. Also das Ganze wirkt so, als hätte er quasi jetzt am Ende des letzten Kapitels das so als Gedankenfurz gehabt. Also als hätte er sich da irgendwie nochmal 2 Tage zurückerinnert.
Ja, wobei jetzt aber die Beschreibung nicht so dargestellt ist, dass er das Masadi erzählt, sondern es wird wieder beschrieben, als würde es gerade stattfinden.
Ja, ja, also wir sind jetzt wieder in der Geschichte drin. Also wir sind jetzt im Jetzt.
Ja.
Das andere war ja 2 Tage vorher und jetzt sind wir wieder in der Jetztzeit des Buchs, also der Geschichte, der Erzählung.
Ja, und meine Notiz zu der Szene, die wir jetzt sehen oder beschrieben bekommen, ist Matrix.
Ja.
Weil ungefähr so stelle ich mir das vor.
Ja. Ja. Ich hätte am Anfang auch sagen können, der Locum geht zum Neo. Das passt ganz gut, das ist mir nicht eingefallen. Ja, warum denn?
Naja, es wird jetzt zuerst mal beschrieben, dass er in einer für ihn unbegreiflichen Situation ist. Ich stelle mir das so vor, also seine Glieder sind schwer wie Blei, er nimmt alles so ein bisschen in Zeitlupe wahr, er ist benommen und fragt sich gerade, ob er doch sowas wie Angst fühlen kann.
Weil gerade kurz vorher, zur Erinnerung, war es ja so, dass der Juba gerade den Udon erschossen hat.
Und noch so ein paar andere nebenbei, die versucht haben, da sich einzumischen.
Und da könnte man sich das quasi vorstellen, so cineastisch, dass an der Stelle, nachdem Udon jetzt erschossen wurde und sein Schädel quasi auseinanderplatzt, das Ganze in Zeitlupe läuft.
Und in Locans Kopf haben gerade Astartes umgebracht, was ja rein genetisch schon gar nicht möglich sein soll.
Und da ist es so, dass der Locan selbst sich aber aus der Erstarrung noch befreien kann. Ja? Er kann zwar nicht auf ihn schießen, was die anderen Astartes auch nicht können, aber er kann sich aus dieser Starre befreien, schmeißt seinen Bolter weg und wirft sich auf Jubal.
Genau, denn der sagt schon die ganze Zeit, ich bin nicht Jubal, ich bin Samus der. Also das, was er da die ganze Zeit immer von sich gibt. Und der schießt da fröhlich weiter.
Das ist ja so dieser Neo-Moment, dass der Jubal weiter schießt und der Locan stürmt auf ihn zu und die Kugeln fliegen halt in der Slow-Mo an ihm vorbei, während alle anderen Astartes Maul auf den Fall halten.
Während Locan das macht, zerfetzt Jubal noch eine Kehle von einem Astartes, also es stirbt noch jemand und dann sind sie halt in so einem Nahkampf, was es wiederum schwierig macht, dass andere sich einmischen. Und der artet so ein bisschen aus. Also die werfen sich gegenseitig an Steinwände und schlagen mit Fäusten aufeinander ein. Aber der Kampf ist nicht so ganz ausgeglichen, wie sich dann rausstellt.
Nö, der Juba ist halt klar im Vorteil, weil der ja auch mit seinen Fäusten halt Leute halt einfach umbringen kann.
Ja.
Und der Kampf ist trotzdem, also er ist im Buch sehr lange beschrieben und auch ausführlich beschrieben. Letzten Endes gehen sie halt auch beide mit Messern und mit Vibromessern, denke ich mal, so auf los. So Energiemesser sind das. Also keine Distanzwaffen, sondern wirklich Nahkampfwaffen, aber keine Zweikampfwaffen, wie er das so beschreibt. Mhm. Und da endet es dann quasi letzten Endes damit, dass er dem Jubal das Messer durch die Brust rammt, dass es hinten wieder rauskommt. Also der quasi der umgekehrte Jean-Luc Picard. Der Leichnam droht dann auch abzurutschen in den Abgrund. Und er wirft sich aber dann auch hin und hält dann den Leichnam fest. Und die anderen Astartes fragen ihn, warum? Was willst du denn damit? Und die helfen ihm dann noch und ziehen den Leichnam dann trotzdem nochmal auf ebenen Grund. Und das hat ja einfach die Bewandtnis, dass er den untersucht haben möchte.
Ja, und ich glaube, er kann immer noch nicht so ganz gedanklich davon weg, dass das ja einer seiner Brüder ist. Obwohl in der Szene, die wesentlich ausführlicher beschrieben ist, immer wieder beschrieben wird, dass der sich in einem Rausch oder in einem Wahnsinn befindet. Und dass Logan sich eigentlich daran erinnert, dass Jubal ein sehr geschickter Kämpfer ist, auch mit so Stichwaffen. Nur heute nicht, weil da ist er irgendwie so ganz ungestüm. Nur deshalb hat Logan überhaupt eine Chance, weil er kann einigermaßen gut parieren. Der andere ist halt einfach stärker, aber eben nicht mehr so geschickt, wie er in Erinnerung hat.
Aber er versucht ja, also wie gesagt, er hält ihn auf, weil er ihn untersucht haben möchte. Denn nachdem der Kampf vorbei ist und der Jubal tot ist, oder Samus tot ist, ich habe jetzt gerade Anführungszeichen gemacht, seht ihr natürlich nicht. Ist für einen Podcast immer gut, wenn man irgendwas deutet. Danach wechselt die Perspektive nochmal und wir sind wieder beim Wandertag.
Ja, aber die Szene vorher endet nicht so, sondern die anderen weigern sich ja, ihm zu helfen. Er schafft es dann irgendwie, den alleine auf den Steg, wo er abrutschen wollen würde, hochzuhieven und schreit dann die anderen an, dass sie auf der Stelle Vipos holen sollen.
Ja, da wäre ich jetzt noch drauf gekommen. Also, okay. Dass sie jetzt nach dem Vipos schreibt, habe ich das mal weggelassen. Ja. Weil, wie gesagt, der Wandertag ist auf dem Schlachtfeld angekommen und der Vipos, der von Loken gerufen wurde, wurde dann weggeschickt, um den Sindermann zu holen, weil den braucht er jetzt, um von ihm Rat zu erbitten. Und die Euphratikila und der Borotin Flora und der Ptolemyu van Karsten und der Simon Sarg und der Twell, die kommen jetzt einfach mal mit. Es ist nicht so, dass Sindermann den Sarg kommt mit, sondern die entschließen, sich da mitzugehen.
Ja gut, sie sind halt außerhalb des eigentlichen Kampfgeschehens und das ist irgendwie ein bisschen langweilig. Sie sehen nur ab und zu mal irgendwelche Soldaten in die Höhlen rennen und Astartes rausrennen und das war's. Und die Kela ist sichtlich enttäuscht davon und dann nutzen sie halt die Chance. Aber die letzten zwei, die du genannt hast, ich glaube, die bleiben. Die gehen nicht mit rein.
Ich dachte, die wären alle mitgegangen.
Der eine bleibt auf irgendeinem Sturmvogel sitzen.
Ja, das war vorher, bevor sie sich entscheidet. Also ich habe gedacht, die gehen jetzt alle mit. Aber kann auch sein, dass die beiden bleiben.
Wir werden es noch rausfinden, weil mit dreien davon, also ich glaube, die drei, die mitgehen mit Sindermann, mit denen passiert ja noch was. Mhm. Die anderen beiden werden halt nicht mehr erwähnt. Vielleicht sind sie trotzdem dabei. Das kann auch
sein. Kann sein, ja. Und der Sindermann geht dann halt mit dem Vipus und hat auch Mühe, halt mit dem Schritt zu halten, weil der Vipus ist halt ein bisschen größer und ne, hat halt eine größere Schrittweite.
Genau, zu Beine.
Der Sindermann geht dann halt vorbei und denkt halt immer, oh, Terra, Terra, oh, so viele Leichen und alles tot, ne, und so viel Grauen und was Astartes, zu was Astartes alles fähig sind und sagt immer Terra, 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 so quasi, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, aber er ist ja säkular, von daher muss er genau. Terra, Terra, Terra sagen.
Muss ich auch ständig dran denken, ist ja so säkular, ja.
Genau, und das Terra, Terra ändert sich dann halt irgendwann zu Terror, Terror, Terror. Ja. Das fand ich jetzt ein bisschen... Ich fand das Bild ein bisschen an den Haaren beigezogen, ein bisschen sehr bemüht vom Autor. Also, ja, kann man machen, aber...
Dass er Terra Terra ruft oder dass es sich nachher in Terror wandelt?
Dass sich das in Terror wandelt.
Okay.
Ich denke, aber ja, gut, er ist erschrocken, wir haben es verstanden. Also.
Ja, aber im Englischen funktioniert es doch genauso, weil die Wörter gleich sind.
Gut, dann finde ich es in der deutschen Übersetzung kacke. Also im Deutschen wirkt das sehr bemüht, im Englischen hast du recht, im Englischen passt es besser aufeinander.
Es wird sehr ausschmückend beschrieben, wie sie da vorbeigehen an Leichen oder Leichenfetzen oder Schlimmerem. Also ja, wie du sagst, das nimmt den Ganzen so ein bisschen auch den Glanz von dem Bild, das sie von Astartes bisher haben. Wobei es den Sindermann im Endeffekt aber gar nicht wundert.
Naja, er sagt ja schon, also oder denkt sich schon, dass er sich halt wundert, zu was Astartes dann jetzt doch alles fähig sind. Ne? Das hat er ja so sich nicht vorgestellt.
Naja, der ist ja blöd, ist er ja nicht.
Nee, aber er sagt's ja.
Was ich halt lustig finde, und ich glaube, so wird es mir auch gehen, sowohl er als auch die anderen, die einen gewissen Abstand hinterher dackeln, müssen ständig an sich halten, dass sie sich nicht übergeben aufgrund des Gestanks und dem, was sie da sehen. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Und dann kommen sie irgendwann am See an, weil wir erinnern uns, letzte Folge war es so, dass sie dann in diesem unterirdischen See waren, der quasi diesen Tempel ja abgebildet hat. Und dort liegt dann auch der Jubal mit gefesselten Armen, also der Leichnam von Jubal liegt mit gefesselten Armen an diesem See. Und der Logan bittet Sindermann um Rat, denn der
Genau.
Jubal schien besessen.
Und er fragt ihn, ob es jetzt Geister gibt oder nicht.
Und der Sindermann will sich halt dann diesem ganzen Spiritualistischen entziehen und will halt wieder auf Säkulare zurück und auf das Wissenschaftliche. Und er sagt halt, es gibt keine Dämonen, Gespenster oder Geister. Und es könnte ja ein Virus sein oder eine Krankheit, die vielleicht auch jetzt nur den Jubal befallen hat, weil er einen Genfehler hat.
Als einziger von allen, der jetzt erst aufgefallen ist. Aber Logan findet das durchaus nachvollziehbar.
Bis.
Dann ist eigentlich auch wieder ein Szenenwechsel, bis der Jubal den Kopf hebt und den Sindermann anstarrt.
Der ist nämlich irgendwie tot und aber irgendwie doch nicht. Und jetzt twistet das Ganze halt so ein bisschen in Richtung Fantasy.
Ja, so kann man das sagen, genau. Also eigentlich wechselt die Szene jetzt noch mal zu Kela, Flora und den ganzen, die das auch jetzt sehen. Und der Jubal
Nee,
steht auf. Doch.
die sehen das nicht. Die sind noch im Gang hinten und wundern sich immer noch, dass da ganz viele Leichen
Ja.
rumliegen und die schreien eher. Die hören die Schreie erstmal nur.
Das stimmt. Die sehen nicht, wie er aufsteht und seine Fesseln einfach zerreißt.
Weil das tut er und ist auch missgestaltet. Er hat irgendwie Eiter und aufgerissenes Fleisch und irgendwelche Wucherungen und das erinnert mich dann doch sehr stark an Nörgel. So ein
Genau,
bisschen.
ich habe es auch versucht einzuordnen und dann steht da, der hat eine blassblaue Haut. Was hat denn das mit Nörgeln zu tun?
Aber das ist mit den Missgestaltungen und mit dem Eiter und so, das verbinde ich halt eher mit Nörgel als mit irgendwas anderem.
Ja, und es wird auch ständig was von Gestank geschrieben und das passt halt auch, ja.
Und der trischt dann jetzt erstmal auf Loken, Vipus und Sindermann ein.
Bis er da einen Schuss abkriegt.
Also die anderen Astartes versuchen, glaube ich, dann noch auf ihn zu schießen, wenn noch welche da sind.
Die sind weg. Tatsächlich ist es nur der Vipus, der dann den Sindermann fangen darf.
Aber da hat der Vipus geschossen? Ist ja geil. Also da
Der hat
fällt.
geschossen und wollte noch mal, aber in dem Moment kam
Kam
er
der
an.
Sindermann geflogen.
Genau.
Genau, und der Jubal Samus oder Samus Jubal, je nachdem, der kriegt halt den Schuss ab und dann läuft er halt in den Gang rein, wo die anderen sind.
Und falls sich jetzt jemand fragt, wo Logan ist, der ist irgendwo am Fallen.
Der hat irgendwie einen Schlag abgekriegt und war dann nicht mehr besprochen im Kapitel. Und ja, da geht dann der Jubal oder Samus rennt jetzt in den Gang rein und eliminiert dort den Wandertag.
Ja, wobei die sich sehr unterschiedlich verhalten. Also ich glaube, die Kela ist ganz hinten zuerst. Und Moment, wer ist die eins? Der Van Krasten. Der ist halt aus Versehen schon mal am Weg.
Dann der Flora wird in der Mitte durchgebissen und dann die, also nachdem er sich eingeschissen hat. Und die Kila freut sich noch drüber, dass vor ihrem Tod sie nicht unter sich gemacht hat und dann ist es aber trotzdem rum.
Wobei dann die Szene rum ist und auch das Kapitel. Und wir nicht wissen, ob sie lebt oder tot ist oder was auch immer mit ihr passiert.
Also ich habe es tatsächlich so gedeutet, dass sie kurz, also es steht halt irgendwie drin, ich habe es zweimal gelesen, dass sie sich freut, dass sie kurz vor ihrem Ende. Also es hat sich so gelesen, als hätte sie dann umgelegt.
Aber sie hatte tatsächlich zwischendurch ihren Pik da weggesteckt und hat den aber dann doch draußen gehabt. Das heißt, was auch immer da passiert ist, hat sie zumindest teilweise in Bildern.
Na, Gott sei Dank.
Ja. Ist halt die Frage, ob man diese Bilder noch benutzen kann, wenn sie tot ist. Aber es ist ja ein Gerät, oder?
Also der
Ist ja
Pik,
nicht
da
mit
ist der
ihr verbunden.
Fotoapparat. Das
Ja.
andere war das Lidklick, ja, mit dem sich Bilder mit
Genau,
einem Schlag
stimmt.
machen kann. Und der Picture
Ja.
war ja quasi ein Fotoapparat. Ja. Na, das war ja mal was, ne?
Ja, eigentlich wie im Kapitel vorher, wieder ein Ende, wo du denkst, okay, jetzt könnten wir ja weiterlesen. Aber wenn es dann wieder mit einer anderen Szene startet, was wir dann ja das nächste Mal merken, dann finde ich den Schreibstil nervig.
Ich habe den ersten Satz von dem nächsten Kapitel schon gelesen. Das ist wieder eine andere Szene. Aber es schließt an. Aber ja. Es schließt direkt an, an die
okay.
an das, was hier passiert ist. Also ich habe auch nur den ersten Satz gelesen und habe mir gedacht, so, oh nee. Aber ja, es ist, glaube okay. ich, glaub ich, okay.
Ja, dann ist okay.
Ja, also wir hatten jetzt gerade noch den Kampf gegen einen Besessenen. Und dann hatten wir noch den Versuch, das letzte Aufbäumen des Säkularen beim Sindermann. Und dann hatten wir eine dämonische Überzeugung, die das Ganze niedergewalzt hat. Das ist so. Ja. Also ich fand das Kapitel an für sich cool. Es hat auch Spaß gemacht zu lesen. Aber das hat die Stimmung vom Buch jetzt wieder komplett gedreht für mich. Also wir hatten ja ganz am Anfang die Geschichte, dass wir aus dem Weltall betrachtet haben, auf diesen Planeten und die Schiffe der Expeditionsflotte. Und dann hatten wir diesen, später also den Charakter, auch den Loken, der dann eingeführt wurde. Und das ging halt immer so ein bisschen näher ran. Und dann wurde das auch ein bisschen persönlicher auf den Loken. Und dann hatten wir quasi auch Space Marines, die menschliche Züge hatten. Und das ist dann so Schritt für Schritt, das ist halt kein Realismus in dem Sinne, aber es war alles so ein bisschen realistisch erklärbar. Ja. Und die ganze Geschichte, die bis hierhin eigentlich echt cool war und das in Anführungszeichen so ein bisschen annähernd realistisch hatte, wird halt hier komplett mit dem Arsch eingerissen. Also ich bin ein bisschen traurig, dass die Stimmung der Geschichte jetzt an der Stelle so vorbei ist.
Wer weiß, also wir wissen ja noch nicht, wie es weitergeht. Dass sowas kommen wird, war uns aber doch eigentlich klar. Also nicht in der Form, damit habe ich nicht gerechnet. Und auch nicht so detailliert beschrieben, aber also nach wie vor verhalten sich die Astartes doch noch möglichst rational und auch der Sindermann. Und sie haben ja versucht, den Unsinn, der passiert ist, rational zu erklären. Wie sie jetzt versuchen, das zu erklären, was gerade passiert ist, das wissen wir ja noch nicht.
Das ist richtig, aber wir wissen ja schon, was kommen wird. Und von daher hat sich für mich das mit der, also mit dem Vorwissen, das ich ja quasi schon habe, auch aus 40K, jetzt schon gemischt und ja. Hat für mich, dass die Stimmung vom Buch ist halt gedreht. Ich finde das jetzt prinzipiell erstmal nicht schlecht. Wir wissen ja jetzt noch nicht, was kommt. Aber ich trauere so ein bisschen der Stimmung der Geschichte nach, die jetzt schon die jetzt quasi aufgebaut wurde. Bis hierhin.
Geht mir nicht ganz so, aber ich glaube, ich kann es nachvollziehen. Kennst du From Dusk Till Dawn, den Film?
Ja, genau so.
Mhm, genau, den ersten Teil finde ich gut.
Und ich finde das hinten drin auch nicht schlecht mit den Vampiren. Ja, ne?
Aber es passt halt nicht zusammen, finde ich. Wenn der Road Movie vorbei ist, könnte auch der Film vorbei sein. Aber dann geht es halt mit den Vampiren los. Und das ist schon so ein krasser Kontrast.
Aber das ist tatsächlich, also das ist nicht nur so, es ist tatsächlich ein das From Dusk Till Dawn Moment, weil es ist ja genauso, bei From Dusk Till Dawn ist es ja auch so, dass der dann quasi als Vampir nochmal hochkommt, ne, und
ja.
Das ist ja hier genauso, wenn der Jubel auf einmal den Kopf wieder hebt.
Ja, das stimmt. Aber im Buch bisher war es ja so, dass wir auch Astartes von der Beschreibung her ein bisschen anders kennengelernt haben, als wir es vorher gedacht haben. Also nicht so die knallharten Überkrieger ohne Gefühle und vor allem ohne Lachen und so weiter. Schon so ein bisschen menschlicher, auch wenn es ja keine Menschen mehr sind anscheinend. Und auch hier ist wieder eine Szene drin, wo das so ein bisschen rauskommt. Also neben denen man lacht oder auch nicht und Ehrfurcht und so weiter. Nämlich als der Sindermann auf den Vipus fliegt, wirft er ja seine Waffe weg, damit er den alten, gebrechlichen Mann so festhalten kann, dass er möglichst nicht kaputt geht, wenn sie gegen die Wand knallen. Das sind so kleine Details. Ich glaube, wenn sie die bewahren, dann ist es nicht ganz kaputt für mich.
Ja. Es steht halt auch so mit dem krassen Gegensatz. Ich spiele hier momentan Space Marine 2. Und da sind die Astartes halt so, wie wir so halt uns normalerweise vorgestellt haben, bevor wir das hier angefangen haben zu lesen. Die lachen nämlich eigentlich gar nicht.
Okay.
Die sind da. Du kannst jetzt ja Bier ernst. Hast du noch was zu ergänzen?
Nee, ich bin gerade noch mal schnell alles überflogen, was ich notiert habe. Ich glaube, wir haben auch kein Fremdwort übersehen.
Ja, das Lepp-Pulver halt, aber.
Ja, gut, das ist ein Fachbegriff, Fremdwort in dem Sinne.
Ist halt quasi feinschleifen, also blank polieren und ansonsten. Gab es hier nicht allzu viel an, also gar nichts an Fremdwörtern. Wir sind jetzt auch in der Fantasy angekommen, ne? Dann ist das rum.
Ja, ich bin gespannt, ob das rum ist. Also ich glaube schon, dass das jetzt so ein Wechsel von Szenen kommt, in denen halt Fantasy oder Science Fiction oder halt das Säkulare sich vermischen.
Ja. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie sie das erklären. Ja, und wer das auch jetzt ist und ob es jetzt ein Dämon ist, den man irgendjemandem zuordnen kann. Naja, wir werden es sehen.
Ja.
Dann schließen wir an der Stelle das Kapitel. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal gibt es dann 2 Kapitel auf die Ohren, damit wir innerhalb von 12 Jahren auch noch fertig sind. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Zeit und gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai. Space Mario.